Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der AMC Hackers Bestseller Show und heute habe ich einen ganz speziellen Gast und zwar einfach nur Chris Hömmerich. Marc ist heute nicht dabei, aber dafür guten Tag Chris.
Moin, aber schön, dass du mich jetzt speziell ankündigst.
Schön, dass ich direkt einen Voice-Cracker hatte schon im Intro, das ist immer das Beste. Wir geben heute ein kleines Update, was bei uns so geht, was bei unseren Brands geht. Chris hat finally gelauncht. Ich meine, das habt ihr letzte Woche, glaube ich, schon besprochen, den Launch. Kannst du gleich nochmal kurz zusammenfassen?
Genau.
Und ich habe eine neue Kollektion auf den Markt gebracht, aber ja, vorher hatten wir noch einen schönen Call bei Hackers, Chris. Willst du mal erzählen, was wir gemacht haben?
Ja, genau. Das Coole ist, dadurch, dass Philipp jetzt eine D2C-Brand hat, können wir, sag ich mal, das Thema E-Commerce auch ein bisschen allgemeiner bei Hackers betrachten, beziehungsweise sonst ging es ja immer nur um Amazon, ist auch noch 95% des Themas bei uns, aber es wurde gewünscht, dass wir auch mal so ein bisschen über das Thema D2C reden und jetzt können wir halt, oder beziehungsweise kann Philipp halt mal live anhand seiner Brand ein bisschen berichten und wir haben, ich glaube jetzt vor 2 Wochen war das, einen D2C-Call gemacht und angeboten und der ist echt gut angekommen, also war sehr gut besucht, die Leute haben Spaß gehabt. Das heißt, für die Leute, die auf Amazon verkaufen und sich überlegen, mal den Wechsel zu D2C zu machen oder sozusagen den eigenen Online-Shop zu ergänzen, auch für euch gibt es bei uns interessante Inhalte, Austausch, Masterminds.
Ja. Genau genommen ist ja Amazon FBA auch D2C. Muss man eigentlich mal so ein bisschen genau definieren. D2C ist ja eigentlich Direct-to-Consumer und ich verkaufe eigentlich direkt an den Endkonsumenten. Und wenn ich über Amazon verkaufe, dann verkaufe ich ja auch direkt an den Konsumenten über die Plattform Amazon. Also eigentlich ist das auch D2C. Theoretisch müsste man sagen, Amazon FBA versus eigener Shop, oder?
Ja, aber du sagst ja auch immer D2C.
Ja, ist richtig. Ja, klar, aber wir sollten das mal klarstellen vielleicht. D2C ist der Oberbegriff und Amazon FBA ist quasi eine Sparte davon und Online-Shop ist die andere Sparte. Genau, der Call war ganz cool. Da kommen dann alle Leute rein, die eben wieder Bock drauf haben, Fragen haben, hey, wie kann ich meinen Shop aufbauen? Welches Theme soll ich verwenden? Wie kriege ich Google Ads hin? Wie kriege ich Facebook Ads hin? Sind meine Produkte geeignet für einen eigenen Online-Shop? Macht es Sinn? Was für AOVs brauche ich? Was muss ich vielleicht für Bundles bauen? Oder wie kann ich meine Brand sogar umstrukturieren, dass es auf dem Shop Sinn macht? Wir machen den Call jetzt ab und zu mal, wenn Bedarf ist. Und ja, kam ganz geil an. Deswegen.
Sowieso, seit du zur D2C-Bubble gehörst.
Auf der anderen Seite der Macht.
Richtig ist oder nicht. Hast du richtig viele D2C-Nerd-Begriffe in deinem Sprachgebrauch, die so ein Amazon-Seller noch nicht gehört hat, wo ich richtig häufig auch immer so schmunzeln muss, weil du einfach so viele neue Begriffe mittlerweile drauf hast, die teilweise Leute nicht verstehen. Und manche Begriffe finde ich auch ein bisschen überfancy. Du sagst ja manchmal, du kannst ja mal so vergleichen, die D2C-Menschen versus Amazon-Menschen. Mhm. Und manchmal sagst du ja so ein bisschen, die D2C-Menschen sind so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es so schreiben soll.
Ja, es sind, also ich glaube, bei was Brand, es ist absolutes Schubladendenken, also jetzt nicht für voll nehmen. Aber Amazon-Seller sind in der Regel eher so die Nerds, die so ein bisschen chillig drauf sind und irgendwie eher zu Hause chillen. Und die Brands aufbauen, wirklich auf dem eigenen Shop, sind halt eher Leute, die das auch aus Lifestyle-Gründen machen. Insofern, dass halt, keine Ahnung, du kennst dich mit einem Thema besonders gut aus und baust dann um dieses Thema herum auch einen Shop auf. Also du bist ein ganz anderer Typ Mensch, der sich für ein Thema interessiert, als der Nerd, der sich gern zurückzieht. Aber was sind so Begriffe, die dir auffallen, die schon bei mir voll drin sind?
Also eine Sache kann ich sofort sagen, das ist der Begriff Static Ad oder Dynamic. Da denke ich mir jedes Mal wieder, das ist keine Static Ad, das ist ein Bild. Und das ist keine Dynamic Ad, das ist ein Video.
Nee, Dynamic Ad sage ich gar nicht, aber Static Ad sage ich. Ja, Static ist für mich einfach Image Ad.
Es ist nicht falsch, aber das ist für mich so, wenn ich lese, ja, das ist eine Static Ad, sage ich, nein, das ist ein Bild.
Ja, okay.
Aber das ist einfach so ein fancy Begriff für eine ganz grundlegende Sache.
Ja, also
Ich muss nur schmunzeln.
In der D2C-World sagst du halt Static Ads, weil ein Bild ist einfach ein Bild. Und bei der Static Ad ist klar, es ist halt eine Ad, also eine Anzeige und dann auch noch als Bild sozusagen. Und deswegen sagt man einfach Static Ads oder Image Ads, kannst du auch sagen.
Genau. Also ich kenn's halt früher Image Ads oder halt Bilder Ads.
Du sprichst halt auch, was ich ganz wild finde. Du sprichst halt auch bei eigenem Shop sprichst du über ROAS. Also eigentlich das, um ein wie vielfaches multiplizierst du dein Ad Spend? Also zum Beispiel, ich habe 2.000 Ad Spend, habe 10.000 Umsatz, habe ich einen 5er ROAS. Und das ist ein ganz normaler Begriff und das ist eigentlich auch der Begriff, der in der Marketingwelt, sage ich mal, gang und gäbe ist. Bei Amazon sagst du ACoS. Warum? Bei Amazon ist es genau andersrum. Bei ACoS, Wenn ich jetzt ein ROAS von 5 habe, also 2000 Euro Adspend, 10.000 Euro Umsatz, habe ich bei Amazon kein 5er ROAS, sondern ein 20% ACoS. 20% ACoS.
Wofür steht nochmal die Abkürzung?
ACoS ist Advertising.
Warte mal. Kost. Ich habe das nie hinterfragt. Ich kenne diesen Begriff seit Jahren, aber habe mich irgendwie nie gefragt, wofür das
Advertising steht. Cost of Sale, ACoS. Also wie viel von deinem Umsatz ist Adspend? Das ist der ACoS. Das ist dann quasi deine prozentualen Adspend. Aber der ACoS ist auch nur im Endeffekt dein Umsatz, der über die Werbung, über die Ads auch kommt. Wenn du jetzt den organischen Umsatz auch noch dazu nimmst, dann ist das der TACoS. Also dann kommt da noch ein T vor. Das ist dann der
Total. Und bei D2C Total. Ist es dann die Media Efficiency Rate.
Genau, das ist dann MER. Also manche sagen MER, manche sagen auch Blended ROAS. Also da gibt es verschiedene.
Ja, aber es ist schon geil, oder? Also manche Begriffe sind schon so, also mein Blended ROAS ist höher als deine ACoS, TACoS, Media Efficiency Rate. Und manche würden wahrscheinlich sagen, Junge, was zum Teufel?
What the fuck?
Red ja, normal so. Mit mir.
Naja.
Okay, lass mal aufhören zu haten und so ein bisschen jetzt in die Themen reingehen.
Ja, let's go.
Das ist also, ja kein Hate, aber es ist lustig.
Es ist lustig, weil ich habe beide Welten kennengelernt. Das ist so, wie als würde ich, keine Ahnung, ich war vorher Fußballprofi und bin jetzt Basketballprofi. Und ich merke jetzt so im Basketball, ich bin ja lange kein Profi in dem Bereich, aber ich vergleiche es jetzt mal so, und du bist jetzt in der Basketball-Umkleidekabine und denkst dir so, alles ist irgendwie eher anders. Die ganzen Typen sind anders drauf. Mhm. Und beim Fußball sind es nochmal ganz andere Typen. Und das ist einfach lustig, das so zu beobachten.
Und ich habe früher D2C Agency gemacht und bin jetzt Amazon Seller. Das ist nochmal doppelt anders. Also andere Nische und ich mach's für andere. Und jetzt Amazon und ich mach's selber. Also sogar doppelt anders.
Safe. Also du bist sogar selber ausführend jetzt. Und da gibt's jetzt auch eine coole Geschichte, habe ich gehört.
Also für die, ich hol mal kurz ab. Letzte Woche hatte ich ja einen Podcast mit Marc gemacht, das wir jetzt gelauncht haben. Wir nehmen jetzt gerade auf und haben den 19. März. Wir haben am 6. März gelauncht, also so 13 Tage. Und also was gibt's an News? Im Endeffekt, ich hatte letzte Woche kurz so erzählt, was unsere Strategie ist, dass das Ganze eigentlich meiner Meinung nach so ein Launch gar nicht so kompliziert ist, sondern wenn dein Listing gut ist, schaltest du Werbung und dann steigst du in den Rankings. Also so viel Magie ist da nicht hinter. Aber so alles in allem läuft es besser als erhofft und erwartet. Und wir sind tatsächlich in den meisten Kategorien jetzt schon Bestseller, sogar in Kategorien, also wirklich zu den Haupt-Keywords, wo wir uns am Anfang teilweise überlegt haben, schalten wir jetzt schon auf diese Keywords Werbung, gehen wir es ein bisschen langsamer an. Also irgendwie läuft das alles ein bisschen schneller und besser als erwartet. Was natürlich gut ist. Ne? Also wir versuchen jetzt die Welle so ein bisschen zu reiten. Wir sorgen dafür, dass wir auf gar keinen Fall out of stock gehen. Verkaufen also sehr gut, sind jetzt gerade so
vor 13 Tagen gelauncht. Ihr seid jetzt schon Bestseller.
Genau. Und haben 6 Bewertungen auf dem Listing und machen so 15 Sales am Tag gerade.
Genau, das wollte ich jetzt auch mal definieren. Also Bestseller bedeutet, für alle, die es nicht wissen, in der Kategorie Weißweingläser, also in der Unterkategorie bist du jetzt Bestseller. Mit deinen 16 Sales, das heißt, es gibt kein Weißweinglas in dieser Kategorie, was mehr Sales macht. Doch, gibt es schon, und zwar eins, was vielleicht sogar Bestseller ist in der Kategorie Gläser, oder? Würde ich jetzt mal sehen. Ich sehe jetzt mal.
Ob das so. Ich guck jetzt also mal, es gibt ein Glas, das ist bei Rotweingläser gelistet, das verkauft deutlich mehr, weil es so ein richtiges Preisdumping-Glas ist.
Oh ja, Rotweingläser,
ich sehe es. Genau, die verkaufen halt 6 Gläser für 20 Euro unter, also das ist ein, keine Ahnung, wie die das durchboxen. Aber auf jeden Fall auch auf den Keywords sind wir teilweise schon in den Top 5, Top 3, also es läuft alles echt gut. Unser Werbeanzeigenbudget ist noch nicht so hoch, dass es für den ganzen Tag reicht. Also meistens sind wir schon früh Nachmittag out of Ad-Budget.
Out of budget.
Aber wir können es noch nicht erhöhen, weil wenn wir jetzt noch mehr, noch schneller verkaufen, würden wir wahrscheinlich out of stock gehen. Aber ganz interessant, vielleicht zur Nachbestellung. Also wir müssen jetzt schon relativ, also wir haben jetzt nachbestellt für knapp, ich glaube so 11.000 Euro. Und das sind, boah, wie viele Gläser sind das? 10.000 Gläser ungefähr. Weiß jetzt nicht die exakten Zahlen. Aber wir haben so ein paar, ich war letztes Wochenende jetzt in Frankfurt bei Gregor. Ach übrigens, hier, guckt auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich habe nämlich einen Vlog gemacht, als wir Gregor besucht haben. Und da haben wir halt mal so ein bisschen ausgerechnet. Also wann zum Beispiel haben wir die Bestellung unserer Gläser gemacht, wann haben wir die Zahlung machen müssen, wann sind die Gläser eingetroffen, wann waren sie bei Amazon eingebucht, also wann hat dann der Verkauf gestartet Und natürlich, wenn du verkaufst, kriegst du ja 2 Wochen später erst Auszahlung. So, das heißt, bei uns ist es so, dass es dauert knapp 3 Wochen von Bestellung bis Ware ist bei Amazon und nochmal 2 Wochen drauf. Das heißt, ungefähr nach 5 Wochen fängt die Ware an, sich zu liquidieren. So, und jetzt können wir ja grob ausrechnen, wann müssen wir wie viel nachbestellen, was kostet das, wann sind die Zahlungen. Aber trotzdem ist es jetzt so, dass wir jetzt wir haben jetzt nachbestellt für eine 5-stellige Summe und wir haben noch nicht mal den ersten Cent ausgezahlt bekommen. Den kriegen wir jetzt erst am 25. Also 6. ging es los, 19 Tage später erste Auszahlung, mussten schon im 5-stelligen Bereich nachbestellen. Also,
aber Halleluja. Müsst ihr denn vorfinanzieren? Also wann ist das Geld fällig?
Genau, das ist jetzt was Gutes, was passiert ist. Wir haben halt mit dem Hersteller gesprochen und tatsächlich bei unserem Hersteller, die können bis zu 300.000 Gläser am Tag produzieren. Also
ist ja gar nicht so viel.
So, und jetzt gerade ist es so, von der Produktionsplanung her, die nächste Produktions, ich weiß nicht, wie man es nennt, Etappe, weiß nicht, mir fällt das Wort nicht ein, beginnt am 1.5. So, beim 1.5. sind wir mit eingeplant in dem neuen Produktionslauf oder Planung. Und trotzdem ist es halt bei denen so, dass meistens am Ende eines Produktionslaufes nicht alle Gläser abgenommen wurden. So, und wir bestellen gerade aus diesem Bestand der Gläser, die noch da sind, nach. Und da sind aber trotzdem so viele Gläser übrig, dass wir die gar nicht alle abnehmen, weil wir das gar nicht finanzieren können. So, und jetzt haben wir aber gesagt, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel 14 Paletten ab, kostet irgendwie 11.000 Euro oder so. Und bei uns hieß es halt bei der Erstbestellung, okay, bei der Erstbestellung ist 100% Vorkasse und danach können wir mal gucken. So, und jetzt ist es so, den Begriff hatte ich selber vorher noch nicht gehört, dass unser Hersteller arbeitet mit einem Kreditinstitut zusammen und hat ein FIDO angefragt. Ich weiß immer noch nicht, wofür genau die Abkürzung steht, aber im Grunde ist es einfach so eine Art Warenabsicherungsfinanzierung, das halt dieses Kreditinstitut ermöglicht, dass wir erst 30 Tage später zahlen müssen. So, das ist natürlich, erst nach 5 Wochen kriegen wir Auszahlung, aber immerhin 30 Tage späteres Zahlungsziel, 30 Tage mehr Auszahlung von Amazon, macht die ganze Finanzierung schon mal leichter. So, und jetzt frage ich mich, in Deutschland ist es ja so, wenn die wie heißt die Prüfung von deinem Unternehmen, wie kreditwürdig du bist, sag ich mal so.
Ja.
Ist ja häufig einfach abhängig davon, wie lange es deine GmbH schon gibt.
Ja.
So, wir hatten das ja mal, Fun Story, bei MC Hackers. Wir wollten, als wir vor 2 Jahren in unser Büro gezogen sind, wollten wir unsere Büromöbel leasen, damit wir flexibel sind, weil wir noch nicht wussten, wie es weitergeht. So, dann haben die halt die Kreditwürdigkeit von unserem Unternehmen, die Bonität, das Wort habe ich gesucht, haben die geprüft und haben halt erst gesagt, ja, dadurch, dass ihr ein junges Unternehmen seid, müsst ihr uns Kontoauszüge einschicken. So. Und quasi, also die Kontoauszüge, das soll jetzt hier kein Flex sein, aber wir hätten halt diese Möbel einfach mehrfach einfach kaufen können. Wollten wir einfach nur nicht. Und trotzdem haben die gesagt, nee, können wir euch nicht schicken. Wir so dachten, was zum Teufel?
Ja.
So, ihr habt doch den Kontoauszug. Aber es hieß, nein, eure GmbH ist noch nicht so alt, wir geben euch die nicht.
Ja.
So, und gleichzeitig jetzt aber, das Kreditinstitut hat uns irgendwie 30.000 Kreditwürdigkeit zugeschrieben für Warenbestellungen, die wir nutzen können.
Falls die GmbH schon so lange gibt.
Weil wir haben meine alte GmbH umgewandelt. Die gibt es jetzt seit 5 oder 6 Jahren. Und dann, ich weiß es nicht, aber meine Vermutung ist, 6 Jahre GmbH, wir haben eine sehr gute Bonität.
Oh, die sind den gut, das ist eine zuverlässige Firma, die gibt es schon 6 Jahre.
Genau, einfach unabhängig davon, ob das vorher Dienstleistung war, jetzt E-Commerce und vielleicht die ersten Monate vollkommen unprofitabel, weil Launch, für 30.000 könnt ihr gerne Gläser bestellen.
Krass.
Also immer ist das.
Was aber auch sein kann, ist, dass das halt Waren einen Gegenwert hat, wobei ja Büromöbel auch einen Gegenwert haben. Das ist ja eigentlich ein bisschen weird.
Also auf jeden Fall Nachbestellung haben wir jetzt 30 Tage Zahlungsziel. Das macht es schon mal ein bisschen leichter.
Okay. Genau.
Und haben auf jeden Fall dann erstmal genug Ware am Start. So. Ja. Um jetzt aber das Finale des Updates zu geben, bevor du gleich von deinem Launch erzählst. Es ist ja manchmal so, wenn es zu gut läuft, dann denkst du dir, boah, irgendwie muss es doch gleich mal knallen. Das kann so nicht laufen. Irgendwas muss schief gehen. Und natürlich geht immer was schief. Sonst wäre es ja kein Unternehmertum. So, wir haben eben von Amazon so ein Ticket bekommen oder so ein Fall wurde von Amazon geöffnet. Ja, die Ware, die ihr eingeschickt habt, die EAN-Nummer, die da draufsteht, stimmt nicht mit eurem Listing überein. Bitte neues Listing erstellen. Du kriegst hier gerade große Augen und ich auch so, was stimmt nicht überein? Wir verkaufen doch schon seit 2, 3 Wochen. So, und dann, faktisch die ERN auf dem Karton stimmt nicht überein mit der ERN bei uns im Listing.
Sag
und
nicht,
die ERN kannst du. Nein, also es ist nicht, wir können es nicht wiederherstellen, wo dieser ERN-Code herkommt. Er stimmt bis auf die letzten zwei Ziffern. Also statt 09 steht da 13. Bei uns, da wo wir die ERN-Codes herhaben oder den ERN-Code, es ist alles überall korrekt. Nur nicht auf unserer Verpackung. Und es ergibt sich uns nicht.
Aber wie, was habt ihr dem Supplier denn kommuniziert, was für ein Barcode der drauf muss? Das ist ja dann das Problem gewesen. Also wenn jetzt der falsche Code auf dem Karton ist, dann hat auch der Supplier
auf der Verpackung.
Auf der
Produktverpackung.
Ah, denn nicht der Supplier falsch gedruckt, sondern ja, der Karton-Supplier hat falsch gedruckt.
Jein, wir haben aber quasi auch die falsche Zahl dem gegeben. Also irgendwo, wir finden es nicht heraus, wo der Fehler ist.
Okay.
Niklas hat es mit Gregor erstellt, die sind nochmal in den Manager gegangen und überall steht diese Nummer, nur nicht auf dem Karton. Und wir haben bei unserer Designerin kurz geguckt, sie hat auch die falsche Nummer von uns geschickt bekommen. Aber wir schnallen nicht, wo diese anderen zwei Ziffern herkommen. Scheiße. Es ergibt sich nicht.
Also müsst ihr neu labeln, okay?
Genau, also es ist jetzt halb so wild. Sag ich mal so, es sind jetzt da 90 Einheiten hängen bei Amazon, wo es halt heißt, okay, dazu gibt's kein Listing, wo wir jetzt gucken, ob Amazon uns das vor Ort irgendwie drüber stickert eben. Und die anderen 1500 Verpackungen, die bei uns im Lager liegen, da müssen jetzt halt Sticker drauf. Es ist nichts passiert, Scheiße. Aber trotzdem ist es halt so, wie wirklich zwei Zahlen, die nicht stimmen, eigentlich vollkommen die Krise sind. Weil ja. Amazon hat geschrieben, bitte macht ein neues Listing. Und ich denke mir, ey, wir sind überall Bestseller. Ich mache alles, aber ich mache kein neues Listing.
Ja. Und etikettieren bei Amazon kostet halt irgendwie 25 Cent oder was. Kannst du auch theoretisch da machen lassen. Aber wenn ihr habt ja das Glück, dass ihr eine eigene Supply Chain im Lager habt bei euch in Frankfurt und dadurch könnt ihr es ja selber machen, ne? Ist halt nur scheiße aufwendig.
Ja. Also ist jetzt passiert. Gott sei Dank kriegen wir es, also 1500 Einheiten selbst umgelabelt. Und ich hoffe, dass jetzt irgendwie die 90 Einheiten, dass Amazon vor Ort sagt, gegen diese Gebühr labeln wir euch das jetzt eben
um. Ja, safe. Krass. Willst du dich zum Thema Preis äußern oder ist das ein Betriebsgeheimnis? Gibt's da, habt ihr einen Launchpreis gerade? Erhöht ihr den noch oder wie ist da eure
Strategie? Ja, wir sind 10 Euro unter Launchpreis.
Unter Finalpreis meinst du?
Ja, genau, unter Final-Zielpreis. Und wir sind jetzt auch gerade mit dem Launch, wir machen Verlust vor Werbekosten. Das heißt, das kostet gerade auf jeden Fall nicht wenig Kohle. So, jetzt ist aber die Sache, mein Geschäftspartner Gregor hat ja deutlich mehr Ahnung von Amazon FBA als ich mit seinen 15 Marken und 7 Jahren Erfahrung. So, und er hat halt gesagt, bei seinem besten Produkt im Gartenbereich hat er damals 2 oder 3 Monate diese Launch-Strategie gefahren. Wirklich lange, hat sich zu allen Keywords unfassbar festgefressen, da oben als Bestseller oder in den Top 3 und ist da jetzt aber nicht mehr wegzukriegen mit seinem Zielverkaufspreis. Und er hat halt gesagt, seine Meinung ist, es gewinnt die Person mit dem längsten Atem oder die Marke mit dem längsten Atem. Also wenn wir das schaffen, jetzt mit diesem Preis, der ja unter unserem Zielpreis ist, relativ lange weiter zu verkaufen, uns da erstmal wirklich überall festzusetzen, dann wird das langfristig sehr wertvoll sein, unsere Rankings konstant zu halten.
Okay, und geil.
Da sage ich, okay, das ist, dafür bist du an Bord. Wenn du das sagst, machen wir das so. Ja, ob das aufgeht, wie immer, ich wiederhole mich, das ist eine Wette, das ist eine harte Nische. Schauen wir mal, ob es klappt. Ich glaube schon, aber wird sich zeigen. Ich berichte.
Okay, krass. Ja, so, ich meine, ihr könnt ja auch, wenn ihr den Preis erhöht, erhöht ihr ja nicht auf einen Schlag um 10 Euro, sondern ihr geht halt Stück für Stück hoch. Ja, und könnt ja sehen, wo dann ein Tipping Point sein sollte. Und dann macht ihr am Ende die Marge dann, wenn es klappt. Krass. Und am Ende braucht ihr ja erstmal einen guten Amount auf Bewertungen, den ihr sammeln müsst. Und wenn ihr da richtige Bewertungsstrategien habt, die legit sind, dann solltet ihr relativ schnell auf die Bewertung kommen. Ich sehe gerade auch, die Competition hat gar nicht so viele. Es gibt halt einen Anbieter, der da geisteskrank viele und alle anderen sind halt irgendwie so ein bisschen am Rumdümpeln und haben halt deutlich, ich kriege gerade Pizza geliefert, also live jetzt hier im Podcast, wird mir jetzt gerade hier eine geile Pizza hingestellt. Vielen Dank. Gerne. Ich sitze hier im Office, wo auch, wie nennt sich das? Eine digitale Marke Pizza herstellt. Wie kann man digital Pizza herstellen? Andere Story erzähle ich später. Naja, never mind. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass die großen Brands oder eine große Brand sehr viele Bewertungen hat und alle anderen sind eigentlich relativ wenig Bewertungen. Die kriegt ihr locker ausgehebelt. Das ist ja nicht mal viel.
Ja. Bin auch echt gespannt, weil ganz ehrlich, es gibt so einen Bestseller, der hat 12.000 Bewertungen und glatt 5,0 im Schnitt und verkauft für 22 Euro, was absolutes Preisdumping ist. Aber die Gläser sind wirklich, die sehen voll scheiße aus und die fühlen sich auch billig an. Aber klar, das ist halt so absolut das Günstigste, wenn du einfach billige Gläser haben willst. Und trotzdem von einer gestandenen Marke. Und ich habe, also es ist nur eine Hypothese, aber die Zielgruppe, die wir ansprechen, die wollen nicht diese Gammelgläser für 22 Euro. Die wollen halt irgendwie so nice Gläser haben.
Ja, safe. Geil.
Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept, wo wir dich wirklich, wenn du möchtest, von der Gewerbeanmeldung bis hin zum Launch deines ersten Produktes begleiten. Das heißt, wir treffen gemeinsam wichtige Entscheidungen, schauen wirklich eins zu eins dir über die Schulter bei der Produktrecherche, schauen, dass dein Produkt Sinn macht, dass es profitabel ist, dass du an alles gedacht hast, du kannst alle deine Fragen klären und wir begleiten dich einfach durch wirklich langjährige, erfahrene Coaches bis hin zu deinem ersten Amazon FBA-Produkt. Und wenn dich das interessiert und du einen Platz im Starterprogramm haben möchtest, dann schau doch gerne mal auf aim-hackers.de vorbei. Da haben wir die Bewerbung aktuell offen für das Starterprogramm. Und wenn du gerade erst am Anfang stehst und noch dein Produkt suchst oder dir unsicher bist und ein bisschen Sicherheit brauchst von erfahrenen Coaches, dann helfen wir dir sehr, sehr gerne und dementsprechend einfach mal bewerben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Starterprogramm. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
Bin gespannt. Also ich glaube, ihr habt da einiges richtig gemacht. Es gibt natürlich auch einen Anbieter, der verkauft da ein Glas für 4 Euro. Mhm. Aber das ist natürlich, ja, es ist Branding am Ende des Tages. Da bin ich gespannt, was da abgeht. Ja.
Ich meine, wenn wir irgendwann, das wird noch dauern, bis unser Portfolio voll ist und ich mich dann bei dir mit auf die Couch setze und wir auch den eigenen Shop machen. Aber das wird ja sowieso nicht ohne Marge funktionieren. Also das will ich auch nicht machen. Ich habe keinen Bock auf Race to the Bottom, billiger und kleiner und günstiger. Wir werden irgendwann die Preise erhöhen, unsere Marge nehmen und es hilft nichts. Es muss eine Brand werden. Die Leute wollen, müssen das Glas haben wollen.
Ja, safe.
Und dann dafür zahlen, sonst wird das nicht klappen. So, D2C, okay. Philipp.
Ja, was gibt's Neues? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Update gegeben habe. 2 Monate, 3 Monate oder so. Unsere Hypothese war ja nach einem relativ starken Q4 und jetzt relativ schwacher Januar, Februar. Was heißt schwach? Also deutlich weniger natürlich als im Q4 letzten Jahres, dass wir zu wenig Auswahl haben und dass unsere Iterationen, also am Ende des Tages kann man irgendwie tagelang, wochenlang immer irgendwelche kleinen Texte ändern, Bilder ändern, am Shop irgendwas ändern, auch wie im Amazon-Listing und irgendwie A/B testen und schauen, ob man die Conversion Rate um 0,1% gehebelt kriegt. Und klar, das ist alles sicher und gut, aber ich glaube, das Wichtigste, was dein Shop und deine Brand ausmacht, ist am Ende das Produkt. Und ich glaube, oder unsere These war, dass wir einfach zu wenig Produktauswahl hatten. Wir hatten halt relativ wenig Produkte, wir hatten irgendwie so, keine Ahnung, 15 Produkte. Klar haben wir aus vielen der Produkte dann noch Bundles gebaut, dadurch hat sich das ein bisschen erhöht, wir hatten auch verschiedene Größen. Also von den SKUs her sind das relativ viele, das multipliziert sich schnell. Also wenn du halt 5 Ringe hast mit 2 Größen im Schnitt, ist halt dann deutlich mehr natürlich, ist halt doppelt so viel, obviously. Aber trotzdem, was der Kunde halt sieht, ist am Ende nur, wie viele Designs gibt's, also wie viele Parents gibt's am Ende des Tages. Und was unsere Challenge halt war jetzt, und das ist relativ nach wie vor sehr kompliziert, sind eigene Designs zu bauen, weil ich bin kein Designer, ich bin auch kein Schmuckdesigner, ich bin kein Juwelier, ich bin kein Schmied. Aber ich muss trotzdem geile Designs rausballern und das war halt relativ viel Arbeit. Und deswegen hat das auch immer so lange gedauert. Jetzt haben wir halt im März unsere Kollektion nahezu verdoppelt. Also wir haben 10 neue Produkte rausgebracht jetzt, also 10 neue Designs, also von 15 auf 25. Und wir haben noch 5 weitere in der Pipeline, die jetzt gerade kommen. Also wir haben den Launch bewusst gesplittet, weil wir auch Perlen jetzt machen. Und Perlen haben wir gesagt, okay, wir machen einfach, sobald die Perlen da sind, einen separaten Launch dazu, weil man das einfach so ein bisschen anders kommunizieren kann. Und jetzt habe ich halt zum ersten Mal gemerkt, was es heißt, eine Audience oder ein Publikum zu besitzen, also echte Kunden zu haben. Amazon ist ja ein Transaction-Business, das heißt, Chris, bei deinem Weißweinglas ist am Ende jeder Sale entscheidend und auf jedem Sale musst du Gewinn machen. Es gibt Strategie im Shop, da ist es kein Problem. Wenn du jetzt sagst, du verkaufst aktuell in der Launchphase dein Produkt Break-Even, ist das für viele Shops schon mal richtig geil. Weil die Shops wissen, hey, innerhalb von 3 bis 4 Monaten kommen 20%, 30% meiner Kunden wieder und damit verdiene ich dann am Ende des Tages Geld. Und die kommen natürlich nicht genau nach 3 Monaten wieder und auf einmal hast du deine ganzen wiederkehrenden Kunden, sondern du sammelst dir mit der Zeit eine E-Mail-Liste an. Und wir haben halt jetzt roundabout 10.000 Kunden, hatten wir ja Ende letzten Jahres geknackt. Dementsprechend, klar, haben sich über Klaviyo einige auch schon ausgetragen aus dem Newsletter. Das ist ja auch selbstverständlich, das mache ich eigentlich auch immer. Sobald ich mich irgendwo kaufe, trage ich mich direkt wieder aus. Aber du bist trotzdem schon mal Bestandskunde. Das heißt, du hast Touchpoints gehabt mit der Brand, du liebst die Produkte im Best Case, du bist happy. Und du bist natürlich auch im Retargeting. Das heißt, wenn eine neue Kollektion rausgeht, kriegst du erstmal eine Mail, wenn du noch eingetragen bist, und du kriegst vielleicht Retargeting-Ads. Und das sorgt dafür, wenn man jetzt mal die Retargeting-Ads rausnehmen würde, dass du eine Mail schicken kannst an all deine Bestandskunden und dass du spendest am Ende keinen Euro. Und das sorgt dafür, dass du einen hochprofitablen Launch hast von einer neuen Kollektion. Also wir haben jetzt erstmalig mit dem Launch einer Kollektion 5-stelligen Umsatz gemacht an einem Tag, wenn auch nicht hoch 5-stellig, aber trotzdem 5-stellig. Und das schaffst du halt im Shop mit diesen Aktionen, die wir halt immer machen. Und das ist halt sehr geil. Und jetzt habe ich so ein bisschen begriffen, was es heißt, Kunden zu sammeln. Weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe jetzt, keine Ahnung, nächstes Jahr, also genau in einem Jahr, nicht doppelt so viele Kunden, sondern man wächst ja noch ein bisschen, sagen wir mal, 3-mal so viele Kunden und ich bringe dann eine neue Kollektion raus, dann erreiche ich ja deutlich, deutlich mehr Leute und mache dann auch 3-mal so viel Umsatz nächstes Jahr auf einem Tag. Und so wächst halt eben eine Brand und das finde ich sehr spannend. Das fand ich, ja, waren so meine News, die ich jetzt mitteilen kann.
Geil. Aufregend. Wie geht's jetzt weiter? Was ist jetzt so der weitere Launchplan? Weil ich finde, so ein Launch ist immer eine große Aufregung. Aber ja, jetzt komplett. Kommt ja eigentlich das... Das täglich Brot, so die Daily Operations.
Genau, Daily Operations laufen gerade. Jetzt gerade kaufen die Leute, also die Neukunden, kaufen gerade ganz stumpf die alte Kollektion weiter. Wir wissen nicht, woran es liegt. Es können verschiedene Thesen sein. Wir müssen jetzt wieder weiter iterieren, woran es liegt. Entweder wir haben echt mit der ersten Kollektion, die wir jemals rausgebracht haben, so einen Nerv getroffen, dass Neukunden irgendwie immer wieder diese Kollektion kaufen. Oder wir haben Ads sowohl auf Einzelprodukte als auch Ads auf die Brand. Also, hey, wir machen schlichten Silberschmuck, warum solltest du Schmuck tragen? Solche Ads. Mhm. Und diese Ads sind ja eigentlich nicht auf ein spezifisches Produkt. Das heißt, der Kunde wird auf die Seite geleitet und muss dann ja das kaufen, was ihm am meisten gefällt. Das heißt, eigentlich unabhängig von der Kollektion nimmt er das, was ihm am meisten gefällt. Aber wir vermuten, weil wir in diesen Ads Produkte zeigen, aber wir zeigen ganz viele verschiedene Produkte, aber alles die von der ersten Kollektion, dass deswegen vielleicht auch dann nur die Leute klicken, die das gerade, was sie da sehen, geil finden und deswegen auch nur die erste Kollektion kaufen.
Boah, das ist so unmöglich faktisch nachzuvollziehen.
Es ist nicht möglich rauszufinden. Also ich fange jetzt an, Ads zu bauen mit den neuen Produkten. Also sowohl, es gibt ja immer, wie gesagt, diese zwei Themen. Du kannst sowohl auf ein spezifisches Produkt verlinken, also du stellst ein Produkt in einer Ad vor oder du sprichst über die Brand. Also an deinem Thema jetzt, hey, guck mal, dieses Weißweinglas hat die perfekte Öffnung für die Aromaentfaltung, dein Weißwein schmeckt mega geil. Oder die andere Ad ist, hey, 1600, das ist die Brand, wenn es darum geht, perfekte Gläser zu haben für jeden Einsatzzweck, Weißwein, Rotwein, Whisky, whatever. Das sind ja die zwei Arten von Ads, die du machen kannst. Und du musst halt beides mixen und herausfinden, was für dich am besten funktioniert. Und das machen wir gerade. Genau, also ich denke mal, beim nächsten Update kann ich da schon mal wieder ein paar Insights teilen, ob wir das gefixt bekommen haben. Was natürlich auch sein kann, ist, dass die erste Kollektion gut ankommt für Neukunden, dass wir quasi mit dieser ersten Kollektion, die wir jemals gemacht haben, immer die Neukunden reinbekommen und dass die bestehenden Kollektionen, die dann reinkamen, dass die eher die Bestandskunden halt eben abdecken, dass die Bestandskunden darüber reinkommen und dann Folgekäufe tätigen.
Und am Ende des Tages, du hast jetzt, wenn du jetzt insgesamt irgendwie 20 verschiedene Designs hast, du kannst irgendwann vielleicht die schlechtesten 5 lässt du auslaufen und wirst oben 5 neue in den Topf.
Das ist nämlich der Plan zum Thema Iteration. Wir wollen, das war ja mein, so habe ich das Gespräch ja angefangen, also ich habe gesagt, hey, du kannst immer iterieren, immer deinen Shop geiler machen, aber was wir jetzt machen, ist, wir machen Produktiterationen. Wir machen 10 neue Produkte, 5 davon sind, schmeißen wir wieder raus. Die anderen 5 sind gut und 2 von diesen 5 guten sind richtig gut. Und die 5 richtig guten bleiben drin und 2 davon werden zum Bestseller. Und so wollen wir das jetzt langfristig durchführen, sodass wir am Ende keine 30 Produkte haben, die wirklich top sind beim Kunden, gut ankommen.
Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Produkte es am Ende wirklich werden, weil theoretisch, du musst ja anhand irgendwelcher Zahlen entscheiden, okay, dieses Produkt oder ein Produkt muss mindestens, keine Ahnung, x-tausend Euro dB im Monat bringen, damit es sich überhaupt rechtfertigt zu verkaufen. Gut, aber Wenn du davon 100 hast, ist doch nice. Also je mehr, desto besser, ne? Also ich frage mich, wie groß dein Bestand an Sortiment oder dein Sortiment, deine Auswahl wachsen wird.
Genau, am Ende ist es eher so. Hast
oder nur 20?
Am Ende ist es eher so, du willst ein Armband, du willst dir eins holen und du holst dir dann nicht fünf, nur weil fünf geile drin sind, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass wenn alle fünf Designs top sind und gut beim Markt ankommen, dass du dann eins davon kaufst, ist halt höher. Das heißt nicht, dass du dann deswegen fünf kaufst. Du kaufst halt eins, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da eins dabei ist, was dir gefällt, die können wir erhöhen. Und demnach müsste ja laut der These die Conversion Rate steigen. Aber das werden wir alles
sehen. Wobei irgendwann kommt schon wieder hier, wie heißt das, Paradox of Choice oder Paralyse of Choice, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei Zalando eingebe, ich möchte Schuhe, Nike, weiß, dann stimmt, ja, okay, jetzt sind nur noch 337 Ergebnisse, dann denke ich mir, okay, ich gehe in eine Stadt.
Ja.
Weil da gibt's nur zwei und eins von beiden nehme ich.
Ja, und das ist das Problem. Und das, müssen wir einen Sweet Spot finden aus Produktauswahl. Deswegen haben wir zum Beispiel auch keine verschiedenen Kettenlängen. Also wir haben Ketten nur in einer Länge. Und genau aus dieser Thematik Paradox of Choice habe ich das gelassen. Jetzt habe ich eine Post-Purchase-Umfrage. Ich habe immer eine Post-Purchase-Umfrage. Also eine Umfrage, wo ich die Kunden nach dem Kauf befrage, nach verschiedenen Fragen, alles, was mich gerade so brennt. Und aktuell frage ich, willst du verschiedene Kettenlängen haben? Oder verwirrt dich das eher, weil du dann nicht weißt, welche Kettenlänge du brauchst? Und aktuell ist unsere Antwortrate so 60-40. Also 60% der Leute wünschen sich mehr Kettenlängen. Aber 40% der Leute sagen, nein, entscheidet ihr das für mich, ich habe keine Ahnung.
Und das finde ich spannend. Was machst du jetzt?
Ja, weiß ich auch nicht. wir haben jetzt eine Kette rausgebracht bei diesem Launch. Die haben wir jetzt in 57 und 52 Zentimeter, also zum ersten Mal verschiedene Längen. Ja, und da schauen wir mal, wie die ankommt. Also wie, ich habe jetzt noch keine aussagekräftigen Daten, welche Länge besser ankommt.
Das ist krass, echt so bei Umfragen, 33% sagen ja, 33% nein und 33% ist mir egal.
Ja,
du denkst dir auch, ja, danke für gar nichts.
Danke für gar nichts. Was wir jetzt machen, ist ein Extender. Also wir versuchen jetzt in jedem Produkt einen Extender mitzuverkaufen für 5 Euro. Das heißt, du kannst einfach die Kette verstellen. Du klemmst einen kleinen Extender rein und dann hast du die Kette 5 cm länger, je nachdem, was für ein Outfit du anträgst.
Oha.
Aber das müssen wir nochmal alles überlegen, wie wir das hinkriegen.
Ist halt echt so krass, ne? Wie du bei D2C einfach, du hast 1 Million Optionen und bei Amazon ist so, ja, sie können genau gar keine Nummer ändern, aber wenn sie möchten, ein 6. Bild hochladen. So, und bei D2C hast du einfach, kannst wirklich fast alles machen.
Kannst alles selber bauen, ja.
Das ist komplett und auch krass. Die Schwankungen. Noch kurz, bevor wir jetzt hier das Update beenden, heute Morgen, Philipp, also am Wochenende, Philipp, schickst du Screenshots von seinem Launch, 5-stelligen Umsatz und heute Morgen schickt er so einen Screenshot, heute geht richtig ab, 3,40
Euro. 3,90 Euro, ja, es war nur die Versandkosten von irgendwas, ich hab's gar nicht gecheckt. Ja, es ist krass.
Abgefahren.
So von
Amazon so gefühlt 2-3 Sales, Unterschied am Tag vielleicht, aber eigentlich ist es immer in so einer
Außer du wirst gesperrt, außer irgendwer pinkelt dir ans Bein, aber sonst läuft's konstant durch.
Krass. Okay, cool. Geil. Ja, ich muss sagen, es macht im Moment echt Bock, dass bei allen von uns irgendwie was Neues passiert. Also es gibt deutlich mehr Updates, alle machen was. Wir sind so richtig back im Business.
Ja, oder Mann. Das wird richtig geil. Wir können ja hier regelmäßig jetzt ein Update reinposten. Ich denke, die Zuhörer finden es auch sehr spannend. Ja, und dann gucken wir mal, wo wir in einem Jahr stehen.
Ja, schauen wir mal, was wird.
Nice. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann.
Und wenn ihr Bock habt, mit uns direkt zu quatschen, www.amz-hackers.de. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.